Vielleicht, bevor ich anfange, dass wir es nicht ganz vergessen, vielleicht gibt es ein oder zwei, das sollte jetzt eigentlich reichen, die eine Liebesgabe einsammeln. Und ich würde ganz gerne ein, zwei Worte noch dazu sagen. Herr, du hast uns wirklich gesegnet über Bitten und Verstehen. Und wenn wir jetzt zu deiner Ehre einsammeln, für deine Gemeinde, für dein Werk, dann segne bitte sowohl den, der gibt, als auch die Gaben. Danke, Herr. Amen. Aber ich mache weiter. Und Toni hat es ja schon, also ganz ehrlich, also ich müsste jetzt auch gar nicht weitermachen, weil alles Wichtige habt ihr schon gehört. Und Toni hat ja schon mehrfach jetzt erwähnt, es sind nicht so viele da. Aber egal, ob ihr hier jetzt sitzt oder jemand vielleicht später die Predigt im Internet anhören sollte, du, der du da bist, der du es hörst, bist genau der Richtige. Die, die da sind, sind genau die Richtigen. Und die, die nicht da sind, die begleiten wir im Gebet. Kannst du mir vielleicht den Ventilator so stellen, dass meine Predigt nicht davon fliegt, irgendjemand? Einfach nur, oder ausmachen, ich brauche es auch nicht unbedingt. Oder für die anderen, genau, das ist ja vielleicht auch schön. Perfekt. Ja, wenn ich mit meinen Kindern und teilweise auch mit anderen Gemeindegliedern über Predigtthemen in letzter Zeit rede, dann höre ich immer wieder, bringt doch mal was Praktisches. Das, was man mitnehmen kann in die Woche. Was Aufbauendes, was Gutes. Klingt so manchmal wie die Werbung früher vom Ü-Ei, ne? Etwas Überraschendes, etwas zum Spielen und was Süßes. Also so wird auch dann gerne mal gefragt, haben wir das? Sage ich, ja klar, mache ich, gerne. Ich will heute mit euch über Not und Elend reden, über Hoffnungslosigkeit, Ausweglosigkeit, Machtlosigkeit, Verzweiflung und darüber, was das eigentlich ist. Was das für uns bedeutet, was daraus folgt. Aber ich habe noch ein Thema für euch. Hoffnung. Hoffnung und woher sie kommt. Aber anfangen möchte ich eigentlich mit der Situation, warum wir sie brauchen. Die Verzweiflung. Ich wollte mit euch oder ich könnte mit euch 1000 Stellen lesen aus der Schrift, wo die Situation so ist, dass Menschen in Not geraten. Egal, ob es das Volk Israel ist, der das am, und das ist einer der Stellen, die mir immer so plastisch werden, die am Schilfmeer lagern, die schon hin und her gezogen sind, letztendlich lässt Gott sie am Schilfmeer lagern. Und sie lagern da und freuen sich ihres Lebens und plötzlich sehen sie die Streitmacht des Pharaos hinter ihnen herjagen. Nicht einzelne, nein, die gesamte Streitmacht des Pharaos. Über 600 Streitwagen von den Besten und alle anderen dazu. Kein Spähtrupp, nein, eine riesige Armee. Kampferprobt bestens, Kampf erfahren. Dagegen das Volk Israels, Männer, die nie eine Waffe in der Hand hatten, Handwerker, Hirten, Bauern, dazu ihre Frauen und Kinder, Greise und ihre ganzen Herden, ihr ganzes Gepäck auf schwerfälligen Ochsenkarren, langsam, unbewaffnet, wehrlos, ausweglos, chancenlos. Sie bereiten sich auf ihren unausweichlichen Tod vor und bejammern den. Sie verzweifeln. Die Kreuzigung Jesu. Jesus, der Heiland, wird verraten und getötet. Das Unglaubliche geschieht. Der König, der die Welt regieren soll, stirbt selbst am Kreuz. Ich werde mich, glaube ich, mein Leben lang an eine Predigt von dir, Toni, erinnern, die du zu Ostern gehalten hast, wie du die Stimmung beschrieben hast, der Jünger, die zusammensitzen und das Unglaubliche nicht fassen können. Diese Perspektivlosigkeit, der Boden ist unter den Füßen weggezogen. Alles, für das sie gekämpft haben, sie alles aufgegeben haben, scheint weg zu sein. Auch wenn es angekündigt war, sie hatten es nicht wirklich geglaubt. Gottes Sohn, der Retter, der Messias, er kann doch nicht sterben. Aber es war geschehen, es gab keine Rettung mehr, keine Perspektive, keine Hoffnung, nur noch Verzweiflung. Oder David auf der Flucht vor seinen Widersachern in der Höhle sitzend, ständig verraten und verkauft. Hiob, dem alles, buchstäblich alles genommen war und als das nicht reichte, auch noch seine Gesundheit. Petrus im Kerker, ihr kennt diese Bilder, in Ketten gelegt und von zwei Wärtern rechts und links bewacht, keine Chance auf Rettung, Ausweglosigkeit, warten auf die Hinrichtung. Und ich könnte noch Dutzende Stellen weiter erzählen, wo es vorbei zu sein scheint. All diese Menschen waren in ausweglosen Situationen. Es war aus und vorbei, keine Chance, Error, Tilt, Klappe zu, Affe tot. Vorbei. Kennt ihr das? Keine Lösung mehr in Sicht? Es geht nicht mehr weiter? Ich meine nicht das Gefühl, wenn es mal nicht so läuft, wie ihr das vielleicht gerne hättet. Ich meine nicht, wenn eure Lieblingsmannschaft 2-0 hinten liegt. Ich meine nicht die Verzweiflung, dass die Hose jetzt endgültig nicht mehr passt. Ich meine echte Verzweiflung. Existenziell. Alles ist aus und vorbei. Vielleicht verliere ich meinen Partner, meine Partnerin durch Krankheit oder Unfall oder durch eine Trennung, die ich nicht will. Oder ich bin selber unheilbar erkrankt. Oder vielleicht kann ich meine Rechnung einfach nicht mehr bezahlen. Ich bin bankrott, mein Lebenswerk geht in die Insolvenz. Oder vielleicht wird mir auch einfach nur alles viel zu viel. Es wächst mir über den Kopf und ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wir waren Pfingsten in Norwegen, es war total schön. Aber was ich erzählen will, wir sind durch ganz viele Tunnel gefahren. Lange Tunnel mit 25 Kilometer Länge, wo man so dachte, hört der irgendwann auch wieder auf. Kurze Tunnel. Tunnel mit Kreisverkehr mittendrin. Tunnel, die in Schnecken nach oben fahren. Oder Tunnel unter Fjords, unterm Wasser, die so steil war, dass man wirklich die Motorbremse gebraucht hat. Helle Tunnel mit großer LED-Beleuchtung. Aber, und deswegen erzähle ich euch davon, es gab auch dunkle Tunnel. Einen dunklen Tunnel werde ich, glaube ich, so schnell nicht mehr vergessen. Der war in den nackten Fels gehauen. In den dunklen, nackten Fels gehauen. Es gab keine Reflektoren, es gab kein Licht, es gab gar nichts. Dunkel. So dunkel, dass jegliches Licht, was man mit Fernlicht oder sonst irgendwie versuchte, in diesen Tunnel reinzuwerfen, man hatte das Gefühl, es wird nur noch verschluckt. Man konnte kaum sehen, wo man hinfährt. Ja, rechts und links nur noch Dunkelheit. Kein Licht mehr wahrzunehmen. So stelle ich mir das vor und so empfinde ich das. Wenn die Depression kommt, wenn das auskommt, wenn die Verzweiflung kommt. Genau der gleichen Situation waren die Protagonisten in den vorgestellten Begebenheiten. Menschlich gesehen chancenlos, nur noch Dunkelheit. Worauf sollen sie hoffen? Es gibt nichts, worauf sie ihre Hoffnung setzen können. Nichts, kein Ding, keine Sache kann ihnen helfen. Aber die Frage ist dennoch falsch gestellt. Richtig müsste es heißen, auf wen können sie hoffen? Und das wisst ihr alle genauso wie ich. Gott ist Hoffnung. Gott allein ist Hoffnung. Ich drehe es um und sage, Gott ist gleich Hoffnung. Und hoffnungslos kann nur der sein, der ohne Gott ist. Lasst uns mal gemeinsam in den zweiten Korintherbrief gucken. Ich möchte euch heute ein paar Verse daraus näher bringen, und zwar aus dem 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 9 und 16 bis 18. Ich lese sie jetzt einmal zusammen, bevor wir uns dann die Verse einzeln angucken. Ich lese aus der Schlachter. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Lasst uns mal die Verse genauer betrachten. Fangen an mit Vers 7 nochmal. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Der Schatz, das ist klar, das ist unser Herr, Jesus, und unsere Hoffnung darauf. Dieser Schatz ist in uns, in irdenen Gefäßen. Eigentlich völlig unlogisch. Na, man würde ja einen wertvollen Schatz lieber in einer wertvollen Schatulle verpacken. Vielleicht eine reich verzierte Schatztruhe wie in den Piratenfilmen, aber doch bitte nicht in einem irdenen Gefäß. Aber nein, wir sind zwar Kinder Gottes, Königskinder, geformt nach dem Bild Gottes, Erben des größten und mächtigsten Gott, seine Geliebten. Aber gleichzeitig sind wir auch irdisch, schwach und voller Fehler. Und der Korinther sagt uns hier auch, warum das gut so ist, damit die überragende Kraft von Gott sei. Nicht wir, Gott in uns. In Jeremia heißt es dazu auferbauend, im Jeremia 29, 11 bis 13, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Das ist Gottes Zusage an dich. Wer sucht, der wird finden. Wer klopft, heißt es an einer anderen Stelle, dem wird aufgetan. Und da steht nicht dran, du musst aber vorher noch Punkte 1 bis 34 erfüllen, dann da unten unterschreiben, 2 Wochen warten, dass dann die Bestätigung kommt. Nein, wer suchet, der wird finden. Wenn du wirklich losgehst und suchst, wird Gott sich finden lassen. Immer. Egal, wie es drumherum aussieht. Weiter im Korintherbrief. Vers 8 heißt es, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Ja, diese Bedrängnis ist da. Und ja, das ist nichts anderes als das, was Toni eben sagte. Auch wir können krank werden. Es heißt nicht, weil wir jetzt Gottes Kinder sind, dass wir nur noch auf der Welle der ewigen Zufriedenheit über dieser Erde schweben und alle Probleme fallen von dir ab und es ist eine ewige Party, bis du dann endlich in die Ewigkeit kommst. Nein, die Party ist die Ewigkeit. Und wir können in Bedrängnis kommen. Aber wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Nicht in Verzweiflung, Nein, weil wenn Jesus unser Herr, unsere Hoffnung ist, wo soll dann Verzweiflung sein? Ich sag's euch, viele, die keinen Glauben haben, die sind wirklich verzweifelt. Und ganz ehrlich, wenn ich mich umgucke in dieser Welt, verstehe ich das voll und ganz. Egal, wo du hinguckst, es sind ja nur Risiken, Probleme, Unwägbarkeiten. Wenn die eine Krise so gerade so am Abklingen ist und man glaubt, ja, jetzt könnte es wieder gut werden, kommt das nächste und dann das nächste und dann das nächste. Und du glaubst, boah, das gibt's doch gar nicht. Und irgendwas ist immer in deinem Leben und in der Zeitung und in deinen sozialen Netzwerken oder wo auch immer du dich bewegst, irgendetwas ist immer da, das schreit dich an in großen Lettern, fürchte dich. Wer keinen Gott hat, der hat keine echte tragfähige Hoffnung. Und die Folge ist Verzweiflung. Wer aber Gott hat, er hat Hoffnung. Nicht umsonst wissen wir, dass es 365 Mal in der Schrift, und das habe ich jetzt so häufig gehört, dass ich es glaube, ohne es nachgezählt zu haben, fürchte dich nicht. Bitte versteht also meinen Satz richtig, wenn ich sage, wer verzweifelt, zweifelt an Gott. Wer verzweifelt, zweifelt an Gott. Verzweiflung, echte, abgrundtiefe Verzweiflung ist Zweifel an der Unfehlbarkeit Gottes, dass er alles in seiner Hand hat. Wer Gott vertrauen kann, der weiß, dass die Rettung vom Herrn kommt. Oder wie es in einer meiner Lieblingsstellen heißt, im Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt nicht, dass man nicht mal verzweifelte Stunden hat, vielleicht auch Tage, mal nicht mehr rausgucken kann vor lauter Problemen. Dunkle Stunden, die kannten alle Gläubigen. Die kannte David als einer der größten Glaubenshelden. Die kannten die Jünger und viele andere auch. Ich kenne die auch. Keine Kraft mehr, keine Hoffnung mehr, keine Perspektive mehr. Es ist keine Schande, das zuzugeben, dass solche Gedanken kommen. Aber wichtig ist dann Blick nicht nach vorn, sondern nach oben. Und wieder erkennen, dass da immer Hoffnung für uns ist. Wenn nicht in der sichtbaren, dann zumindest in der unsichtbaren Welt. Und wenn man das realisiert hat, kommt meist auch schon wieder das erste Fünkchen Hoffnung in deine Welt. Und da sind wir schon beim Vers 9 im Korintherbrief. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Ja, es gibt Verfolgung. Verfolgung gibt es in China für die Christen und in vielen anderen Ländern ganz, ganz heftig. Aber auch wir haben etwas erlebt, sicher die meisten von uns, wo wir in irgendeiner Form verfolgt werden. Aber wir werden nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so einfach. Ne? So niederwerfen ist schon, da liegt er erstmal am Boden. Aber wir kommen nicht um. Und dazu passt ganz gut Jesaja 42, 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Es ist nicht immer dieser wahnsinnig stabile Bambus, also ich habe da immer einen Bambus im Ohr oder im Blick, Bambusstab, 2,50 Meter hoch, strotzend vor Energie und Kraft. Das Rohr kann mal knicken, auch bei uns, aber es wird nicht zerbrechen. Und falls du das heute Morgen vielleicht nochmal hören musst, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und ein paar Verse vorher im Jesaja wird es noch viel ermutigender. Im Jesaja 40, 31 lesen wir, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Er lässt dich nicht nur nicht zerbrechen, der Herr. lässt dich auffahren wie ein Adler. Und wenn ihr noch keinen Adler gesehen habt, dann nimmt meinetwegen einen Rotmilan oder nimmt irgendeinen anderen großen Vogel, wenn ihr ihn seht, wie er sich in die Luft erhebt und mit ein paar Flügelschlägen wirklich weit kommt und sich vom Wind hochtragen lässt und scheinbar mühelos, ohne Energieverbrauch, ne? Das sollten wir uns mal irgendein Beispiel dran nehmen, scheinbar mühelos oben kreist. Das ist das, was Gott für uns hat. Wenn das nicht hoffen lässt. Zurück zu unseren Versen im Korintherbrief. Wir springen in Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, lesen wir dort, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der äußere Mensch und der innere Mensch, Körper und Geist. Der äußere Mensch wird immer zugrunde gehen. Wir werden alle alt und gebrechlich. Der eine früher, der andere später. Der eine kann es annehmen, der andere färbt die Haare. Krankheiten kommen. Irgendwann werden wir schwächer. Das ist der äußere Mensch. Aber den inneren, den können wir Tag für Tag erneuern, erfrischen, stärken. Wie? Durch seine Schrift. Dadurch, dass wir es hören und lesen, Gottes Worte, durch seine Weisheit, da können wir innerlich immer stärker werden, egal was äußerlich passiert. In Römer 15 heißt es dazu ganz plastisch, der Gott, also Römer 15, 13, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Überströmen. Nicht so ein Rinnsal, der irgendwann mal euch voll machen könnte. Überströmt. Ein Gebirgsbach, der runter... Also wir haben Wasserfälle gesehen in Norwegen. Also wenn ihr mal Bilder für Predigten braucht, fahrt nach Norwegen. Ein Wasserfälle, die runterfallen, mehrere hundert Meter tief und breit. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid da drunter und nimmt euer kleines Gefäß, was ihr füllen wollt. So überströmend ist der Geist Gottes. Überströmen. Wir singen manchmal, Herr, lass Ströme des Heiligen Geistes fließen über uns. Das ist es, was unseren inneren Mensch wirklich erneuern lässt. Und das kommt direkt von Gott. Ein schönes Bild dafür habe ich im Hebräer gefunden. Im Hebräer 6, 19 heißt es, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Ein Anker. Ein Anker der Seele, ein Anker, der richtig gesetzt jedem Sturm trotzt. Ein Schiff sicher in allen Wellen liegen lässt. Ein Anker hält das Schiff nicht, wenn er auf dem Deck liegt, ne? Also für alle Seeleute. Er muss an etwas festgemacht sein. Dieser Hoffnungsanker, von dem die Rede ist, ist nicht in dir oder mir festgemacht. Dieser Anker ist gesetzt hinter dem Vorhang. Und hinter dem Vorhang, das ist der Vorhang im Allerheiligsten, dahinter selbst ist Gott. Und dieser Anker ist festgemacht in Gott. Und ganz ehrlich, ich habe viele Anker schon erlebt, die fest waren. Aber ein Anker, der in Gott festgemacht ist, den löst du nicht. Egal was passiert. Dieser Vorhang, der zerriss, als Jesus für uns starb, dahinter ist unsere Hoffnung und unsere Sicherheit. Amen. Seid ihr noch da? Weiter im Korintherbrief, jetzt haben wir Vers 17. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Hey, das ist für mich schon ein bisschen herausfordernd. Ich weiß nicht, vielleicht für dich auch. Das fühlt sich manchmal nämlich nicht so an. Schnell vorübergehend und leicht. Also manchmal eher ewig dauernd und schwer, oder? Und dann weiß ich von Geschwistern, die seit langem krank sind. Weiß ich von Geschwistern, die mit Themen seit Monaten, seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten an etwas laborieren. Da dann leicht und schnell vorübergehend? Naja, es kommt vielleicht wieder auf die Perspektive an. Für uns ist es lang und schwer. Aber aus der Perspektive Gottes? Aus der Ewigkeit? Und ist deine Bedrängnis wirklich so schwer im Vergleich zum Tod Jesu am Kreuz? Verlacht und verspuckt, bespuckt? Bitte, ich möchte keine Herausforderung irgendwie klein machen und weiß selbst, dass ein solcher Vergleich nichts nützt, wenn man gerade drin steckt. Aber klar ist auch, im Zeitrahmen der Ewigkeit und im Angesicht der Herrlichkeit Gottes ist alles andere relativ. Und so heißt es dann im Römer 12,12, seid fröhlich in Hoffnung, im Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Und diese Hoffnung trägt gerade auch in schwierigen Zeiten. Es ist im Römer 5,3, ich kürze hier ein kurzes Stück, aber da steht ein Satz, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Und das ist für mich eine große Ermutigung in zwei Bereichen. Erstens, wir rühmen uns auch, und auch heißt auch nicht nur. Es gibt ja auch immer diese Theologie, die da sagt, also wenn du wirklich Christ bist, dann müssen ganz viele Bedrängnisse in deinem Leben sein. Da muss das sich schwer anfühlen, da musst du jeden Tag richtig kämpfen müssen. Das gibt's. Aber es gibt auch Zeiten, wo der Herr sagt, ich will dich weiden auf der grünen Aue. Es gibt Zeiten, wo ihr selbst im Angesicht der Probleme frei sein könnt. Auch da denke ich an den Psalm, wo es dann sinngemäß heißt, und er bereitet einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Einen Tisch zum Essen, in Ruhe hinsetzen, Rüstung ablegen, Waffen ablegen, hinsetzen, stärken. Gott ist da, auch wenn du es nicht siehst. Im Hebräer 11,1 heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hoffnung ist nicht immer darauf gerichtet, was man sieht, sondern Hoffnung ist darauf gerichtet, was man nicht sieht. Wir haben eben gesungen, wenn ich deine Schönheit sehe, und natürlich ist das kein Sehen im Sinne von, ich sehe ein schönes Auto, aber der zweite Vers ist mir wichtig, dann verblasst, was ich um mich sehe. Die Hoffnung ist Gott. Gott ist Hoffnung, und Verzweiflung ist letztendlich Zweifel an Gott. Zweifel an seiner Kraft. Könnt ihr da mitgehen soweit? Sehr schön. Dann würde ich sagen, ist toll. Lasst uns ihm einen Beifall geben und dann können wir glücklich und zufrieden unser Leben leben, oder? Ist doch alles wunderbar. Nee, ich habe noch einen kleinen zweiten Teil. Es ist schön, klar. Aber es geht weiter. Gott hat das Volk Israels vor den Ägyptern gerettet. Letztendlich dort, wo sie so verzweifelt sind, durch das Meer geführt und auch in der Wüste letztlich 40 Jahre lang begleitet und geschützt. Aber er gab ihnen auch einen klaren Auftrag. Es war sein Volk. Auch mit David hatte Gott einen Plan und einen klaren Auftrag. Hiob, Petrus, alle, die ich genannt habe, hat der Herr letztendlich gerettet, übernatürlich. Aber für alle war die Sicherheit im Herrn auch gleichzeitig die Verpflichtung, seinen Willen zu tun, seinen Weg zu gehen. Als die Jünger nach der Kreuzigung verzweifelten, zeigte sich, wie versprochen, der Herr ihnen und beruhigte sie. Aber auch sie bekamen einen klaren Auftrag. Geht hin und verbreitet die Nachricht. Baut die Gemeinde Gottes. Weidet die Schafe. Wir wollen heute gleich das Abendmahl noch nehmen, deswegen kürze ich es gerade ein bisschen raus. Aber auch da sollte uns bewusst sein, das tun wir zu seinem Gedächtnis. Gleichzeitig sollte es uns aber auch immer daran erinnern, was unsere Aufgabe ist. Ich möchte 3 Stellen dazu noch lesen, weil ich glaube, auch wenn Jesus als der Fels bezeichnet wird, das haben wir ja eben auch schon mal gehört, ist dieser Fels nicht dafür gedacht, dass wir uns da draufsetzen und sagen, jetzt haben wir einen Fels und haben einen Anker und haben die Hoffnung und jetzt können wir ja alles andere aushalten. Sondern der Fels ist dafür da, dass wir anfangen zu gehen. Im Epheserbrief schreibt Paulus im Epheser 1,12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft hatten. Erst die Hoffnung, dann dienen. Wir sollen zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Wie kann das aussehen? Was kannst du tun, dass dein Leben die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelt? An der Arbeit, in der Familie, bei Freunden oder eben auch in der Gemeinde. Wie kannst du den Herrn loben in der Gemeinde? Klar, im Lobpreis, aber auch beim Putzen, im Technikteam, bei den Kindern und Jugendlichen, in so vielen kleinen und großen Diensten. Du weißt vielleicht nicht, ob du dich einbringen sollst. Da kann ich dir helfen. Ja, du sollst dich einbringen. Gemeinde sind wir alle und jeder habe etwas, heißt es nicht umsonst. Und nicht einige haben vieles und die anderen nichts. Du weißt nicht, wo du dich einbringen sollst. Ja, das ist auch kein Problem. Frag Jessie, die ist heute nicht da, aber sonst sicherlich meist da. Sonst Johannes, Toni, kommt auf mich zu. Sicher ist, wir sollen, du sollst zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Dazu passt eigentlich auch der Vers von Jesaja, den ich eben schon mal hatte. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Nicht Kraft, dass sie sitzen bleiben, sondern auffahren mit Flügeln, laufen, wandern, alles aktiv. Wir sollen aktiv sein, uns bewegen, etwas tun. Wer andauernd nur sitzt und wartet, der rostet ein, das sagt uns auch der Volksmund. Wir haben das in der Ehe auch immer wieder gehabt bei Entscheidungen, wo wir nicht so genau wussten, wie machen wir es jetzt. Da gab es das geflügelte Wort immer, der Herr segnet im Gehen. Geh los, mach was. Also, zusammengefasst, verzweifelt nicht. Denn Verzweiflung ist Zweifel an Gott. Gott aber ist Hoffnung. Nur Gott ist Hoffnung. Auch für dich? Ja, auch für dich. Nicht umsonst heißt eine sehr beliebte Bibelausgabe Hoffnung für einige. Hoffnung für alle. Für jeden. Für dich. Für mich. Für alle in Bedrängnis und alle ohne Bedrängnis. Für Junge, für Alte, für Glaubensneue und Glaubensalte. Für dich. Und diese Hoffnung, diese feste Zuversicht soll dich jetzt auch befähigen, loszugehen, unserer Berufung wirklich zu folgen, unseren Dienst zu tun. Und lass es uns gemeinsam anpacken. Was haben wir letzte Woche in der hervorragenden Botschaft von Christa gehört? Sein Joch ist leicht. Amen. Dann würde ich sagen, auf geht's. Aber bevor wir jetzt zum Abendmahl kommen, ich weiß, es ist schon spät, eins möchte ich noch tun, weil ich darum gebeten worden bin und ich es aber auch als selbstverständlich erachte. Wir haben ab Mittwoch das Vorcamp der Ranger, dann kommt das normale Camp, 16.000 bis 18.000 Jugendliche, die sich treffen. An sich schon ein Wahnsinn, in den heutigen Zeiten nicht einfacher geworden. Man hört auch, es fehlen noch viele Helfer, es fehlt noch vieles, was getan werden muss. Und deswegen möchte ich mit euch gemeinsam, dass wir gemeinsam nochmal aufstehen und für dieses Camp beten und für alle, die dorthin gehen. Auch aus unserer Gemeinde werden sehr viele dahin fahren und ich möchte für alle beten. Herr Jesus, du hast uns aufgefordert, dir zu dienen. Herr, und die Arbeit der Ranger heißt immer, wir dienen dem Herrn. Wir bringen Kinder und Jugendliche zum Herrn. Wir dienen dem Herrn und alles, was wir tun, soll dem Herrn dienen. Herr, und ich möchte, dass du diese Veranstaltung, die Fahrt dorthin, das Vorcamp, alles, was dazugehört, jeden Einzelnen, der sich einbringt, wirklich bewahrst und beschützt. Jeden Kilometer Autofahrt, jeder Weg auf dem Camp, jede Aktivität, sei es ob mit Messer oder Axt oder was alles passieren kann. Herr, du weißt es im Vorhinein. Herr, und wenn etwas passiert, dann wissen wir auch, dann bist du bei ihnen. Ich möchte dich bitten, dass du segnest all die, die so viel Kraft und Mut und Zeit und alles andere investieren, dass du sie segnest, dass du sie ihnen zeigst, dass alle Jugendlichen, die vielleicht mitfahren, weil das cool ist, etwas viel Cooleres zeigst, nämlich dich. Dass sie dich erkennen können, in dir tief gegründet sind, Herr. Herr, dass sie wirklich einen Anker tief in dir verankern können, Herr. Ein Anker, der auch hält, wenn die Winde des Lebens kommen, wenn vielleicht die Pubertät oder sonst irgendwelche Dinge an den Kindern zerren, dass diese Ankerkette immer hält, Herr. Herr, ich möchte dich bitten für jede Minute, für jede Stunde, für jeden Tag dieses Camps. Bring du alle wieder wohlbehalten und gefüllt mit deinem Geist nach Hause. Danke, Herr. Amen.